Wir kommen jetzt zur Predigt und ich lese uns den Bibeltext, der die Grundlage auch ist für die Predigt. Und der steht im 2. Kolosserbrief, die Verse 6 bis 7 und 12 bis 14. Ihr habt Jesus Christus als euren Herrn angenommen. Nun lebt auch in der Gemeinschaft mit ihm. Seid in ihm verwurzelt und baut euer Leben auf ihm auf. Denn durch die Taufe ist euer altes Leben beendet. Durch sie wurdet ihr mit Christus begraben. Ebenso seid ihr auch mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt worden, durch den Glauben an die Kraft Gottes, der ihn von den Toten auferstehen ließ. Früher habt ihr euch von eurer sündigen Natur bestimmen lassen und wart durch eure Schuld von Gott getrennt. In seinen Augen wart ihr tot, aber er hat euch mit Christus lebendig gemacht und euch alle Schuld vergeben. Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, für ungültig erklärt. Ja, er hat ihn ans Kreuz genagelt und somit auf ewig vernichtet.
Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid und wir diesen Taufgottesdienst zusammen feiern können. Ich bete mal zum Beginn der Predigt. Himmlischer Vater, vielen Dank für diesen Sonntagabend, für diesen besonderen Abend, dass wir heute Julias Taufe feiern können. Danke auch für den Text, den wir gerade gelesen haben und dass wir jetzt Zeit haben, uns darüber Gedanken zu machen. Ich bitte dich, dass du diesen Text und auch diese Predigt dazu gebrauchst, tatsächlich bei jedem und bei jeder jetzt so auch ins Leben zu sprechen. Amen. Ja, wir haben es jetzt schon 5-mal erwähnt. Wir feiern heute einen Taufgottesdienst. Wir führen heute eine Taufe durch. Und damit sind wir mal ehrlich, machen wir heute was völlig Abgefahrenes. Ja, also ich habe mich diese Woche mit jemandem unterhalten, der vor einiger Zeit zum ersten Mal bei so einer Erwachsenentaufe dabei war. Und diese Person meinte dann zu mir, also das ist ja völlig abgefahren. Ja, die Person wird hier so richtig unter Wasser getaucht. Ja, und die Person wusste dann auch nicht, ob sie das jetzt cool findet oder schlecht findet, aber auf jeden Fall war es krass. Ja, und ich dachte so, naja, die Person hat recht. Ja, das ist tatsächlich völlig abgefahren, was wir heute vorhaben. Ich finde aber eigentlich, es ist noch abgefahrener, was mit dieser Taufe symbolisiert wird. Weil mit dieser Taufe drücken Menschen und heute in dem Fall Julia ja aus, dass Menschen angefangen haben zu glauben. Dass sie irgendwie Christ geworden oder Christin geworden sind. Und ich finde, das ist eigentlich noch abgefahrener. Ja, ich kann mich an ein Gespräch erinnern, das Julia und ich tatsächlich vor etwa einem Jahr hatten. Und da ging es auch irgendwie um ihre Überlegungen zu glauben und Gott und so weiter. Und damals hat Julia so zu mir gesagt, naja, ich glaube irgendwie, aber ich habe vor der Sache auch noch Respekt. Weil wenn ich das jetzt wirklich so für mich annehmen würde, wenn ich jetzt wirklich so glauben würde, dann habe ich den Eindruck, das würde doch vieles anders machen. Und ich, ganz neugierig als der Pastor, wollte natürlich wissen, naja, also was genau macht es denn jetzt anders? Kannst du das irgendwie beschreiben? Und Julias Antwort war dann so, naja, also es macht alles irgendwie anders. Ich musste genau an dieses Gespräch denken, als ich diesen Text gelesen habe, den wir gerade auch gelesen haben. Weil Paulus sich ja in diesem Text mit dem Thema auch beschäftigt, was bei der Taufe passiert. Was passiert, wenn jemand zum Glauben kommt? Und ich finde, er ist ähnlich überfordert mit der Frage, was sich ändert, wie Julia. Ja. Also er beschreibt das irgendwie auch in so großen Dimensionen. Er sagt irgendwas vom alten Leben und vom neuen Leben in Vers 12. Er drückt das aus wie so ein Übergang vom Tod zu Leben. Oder eben halt, wie Julia es gesagt hat, Paulus sagt, es ändert sich alles irgendwie. Und ich habe mich dann mit diesem Text ein bisschen mehr beschäftigt, weil ich das doch ein bisschen besser greifen wollte. Also was passiert da jetzt? Was ist da vielleicht auch passiert bei jemandem, der angefangen hat zu glauben? Und ich denke, der Text gibt darauf tatsächlich Antworten. Er gibt darauf drei Antworten, wie immer im Projektkirche gibt er drei Antworten. Ich würde sagen, Paulus sagt hier, wenn Menschen Christen werden, dann sind drei Dinge mit ihnen passiert. Zunächst mal, sie sind lebendig geworden. Dann haben sie eine neue Art von Liebe erlebt. Und schließlich können sie jetzt neue Wurzeln schlagen. Sie sind lebendig geworden, sie haben eine neue Art von Liebe erlebt und sie können Wurzeln schlagen. Zunächst mal, sie sind lebendig geworden. Und ich weiß, das klingt total komisch. Ja, aber das ist auf jeden Fall mal das, was Paulus so als eine der großen Aussagen hier im Text hat. Er spielt ja eigentlich die ganze Zeit mit diesen Begrifflichkeiten. Leben, Tod, gestorben, auferstanden. Und dann bringt das in Vers 13 auf den Punkt, wo er sagt, ihr wart in Gottes Augen tot, aber er hat euch mit Christus lebendig gemacht. Anders gesagt, das ist für Paulus so das Erste, was sich geändert hat. Ihr seid lebendig geworden. Oder vielleicht besser formuliert, ihr seid für Gott lebendig geworden. Ja, was sich geändert hat, ist erstmal einfach vielleicht unsere Verbindung zu Gott. Eine Verbindung, die bisher irgendwie leblos war, aber die jetzt auf einmal irgendwie lebendig geworden ist. Und ich finde, ja, das klingt erstmal komisch, aber als ich so drüber nachgedacht habe, hatte ich den Eindruck, naja, das trifft es doch eigentlich aber ganz gut, oder nicht? Also das Christsein, Christwerden vor allem erstmal bedeutet, dass es da plötzlich so eine Realität in unserem Leben gibt. Eine Realität, die es vorher irgendwie nicht gab. Da ist was lebendig geworden, was man vorher irgendwie nicht hatte, was tot war. Oder ist das nicht genau die Geschichte von vielen von euch eigentlich? Ja, dass Gott bis zum gewissen Punkt so eine abstrakte Größe war für uns. Ja, so ein Konstrukt, so ein Gedankenkonstrukt, vielleicht irgendwas, worüber andere Leute geredet haben. Und vielleicht war es auch für uns irgendwie so ein Wesen, das irgendwo da draußen war. Ja, wir haben manchmal gebetet, wir waren vielleicht sogar in der Kirche, wir haben die Bibel gelesen, aber irgendwie war so diese Verbindung zu Gott tot. Und dann gab es jetzt aber auf einmal so einen Punkt. Oder es gab eine Phase, ja, in der sich das geändert hat. Da ist irgendwas zum Leben erwacht. Man kann vielleicht auch nicht so ganz beschreiben, wie oder warum, aber auf einmal ist da Leben drin. Ja, man fühlt sich so von Gott angesprochen. Man bekommt immer wieder neue Perspektiven aufs eigene Leben von ihm. Man erlebt immer wieder so seine Ruhe, seine Geborgenheit. Das heißt, da tritt eben tatsächlich sowas in unser Leben. Wir werden lebendig sozusagen für eine Dimension, die wir vorher nicht hatten. Das ist jetzt ein schlechter Vergleich und das weiß ich, deswegen sage ich es. Aber das ist so ein bisschen vielleicht wie, als ich nach Berlin gezogen bin. Also ich habe vor meiner Zeit in Berlin auch Musik gehört, ja, einfach so was im Radio läuft, meistens die Backstreet Boys. Aber als ich dann hier so angekommen bin, hatte ich auf einmal Freundinnen und Freunde, die viel mehr Ahnung hatten von Musik. Ja, und die haben mich dann auf Konzerte mitgenommen, die haben mir Musik gezeigt und auch geschenkt. Und das war für mich so, als ob ich eine völlig neue Welt betreten habe. Ja, also klar, Musik war vorher auch irgendwie da, aber plötzlich war sie für mich lebendig. Ja, sie hat mich fasziniert, sie hat mich bewegt. Das heißt, das geht vielleicht schon mal so ein bisschen in diese Richtung. Ja, wobei natürlich man jetzt gleich dazu sagen muss, also lebendig für Gott zu werden, ist jetzt nicht das Gleiche wie ein Hobby zu finden. Ja, sondern es ist vielleicht eher zweiter schlechter Vergleich, aber vielleicht ein bisschen näher dran. Es ist vielleicht eher so, wie wenn du mit deinem Hamster unter dem Sternenhimmel sitzt, ja, und du zu deinem Hamster sagst so, na Hamster, es ist doch total schön, ne, wie da oben die Sterne so leuchten. Und auf einmal antwortet der Hamster und sagt, ja, es ist total krass. Und es ist auch krass, wie klein ich mich plötzlich fühle. Ja, und dann plötzlich so ein Monolog hält darüber, über die Relationen im All und was das für Auswirkungen auf die menschliche Ontologie hat. Ja. Man würde sagen, der Hamster ist lebendig geworden. Es gibt plötzlich eine Dimension in seinem Leben. Er ist empfänglich geworden für eine Dimension des Lebens, für die er vorher einfach irgendwie nicht empfänglich war. Und klar würden jetzt einige von uns an der Stelle sagen, naja, aber ich bin Christ zum Beispiel, ja, und ich erlebe diese Dimension aber viel zu wenig. Also ich habe oft keine Erfahrung mit Gott, ich spüre ihn zu wenig, ich habe Zweifel, ich habe Fragen. Ja, Gott ist für mich eher abwesend, als dass er anwesend ist. Wozu dann Paulus aber sagen würde, naja, aber das ist doch jetzt genau der Punkt. Ja, dass du ihn als abwesend beschreibst. Dass du Gott als abwesend beschreibst, dass du also da so eine Leere wahrnimmst, eine Lücke, wo du vorher gar keine Lücke wahrgenommen hast. Aber jetzt hast du sozusagen ein Gespür von Gott bekommen und jetzt ist das eine Lücke. Gott ist abwesend. Ja, ist einfach nicht, da ist nichts, sondern Gott ist abwesend. Das ist genau der Punkt. Wir sind lebendig geworden für ihn, auch wenn er dann manchmal fehlt. Das heißt, das ist so ganz grundlegend vielleicht so eine erste Sache, die für Paulus passiert ist, wenn Menschen Christen geworden sind, dass sie lebendig geworden sind für Gott, dass da eine Beziehung entsteht. Und das bringt uns jetzt direkt auch eigentlich gleich zum zweiten Punkt. Menschen, die Christen geworden sind, haben eine neue Art von Liebe entdeckt. Und zwar kommt man darauf über die zweite Beobachtung, die man an diesem Text machen kann, und zwar, dass er viel von Schuld und Vergebung redet. Ja, das kommt ja in diesen Zeilen immer und immer wieder vor. Für manche von uns kommt es auch zu viel vor. Ja, Paulus redet immer wieder über Schuld und sündig und so weiter. Aber in gewisser Weise feiert er das. Ja, er feiert in gewisser Weise das Herz der christlichen Botschaft, nämlich dass Jesus für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist. Das feiert er. Ja, diese zwei Aussagen, die da so mit drin stecken, dass wir also Schuld haben einerseits, aber dass Gott uns diese Schuld auch vergeben hat andererseits. Das heißt, für Paulus ist das so eine zweite Sache. Ja, dass wenn jemand Christ wird, dass diese Person dann sich Schuld bewusst wird, aber dass sie eben auch Vergebung erlebt. Die zwei Sachen, die für ihn zusammengehören. Und ich dachte, auch das ist doch jetzt eigentlich völlig abgefahren, oder nicht? Weil wir tun uns doch schwer mit Schuld. Wir tun uns doch schwer, damit einzugestehen, dass wir was falsch gemacht haben. Und vielleicht tun wir uns sogar schwer mit dem Konzept von Schuld. Ja, also insbesondere dann, wenn es aus der religiösen Ecke kommt, wie hier, weil wir das schon so oft auch negativ erlebt haben. Das wurde als Druck verwendet, das wurde manipulativ verwendet. Das heißt, wir stehen dem doch eigentlich auch negativ und kritisch gegenüber, wenn Paulus hier sagt, ihr habt Schuld. Das heißt, es ist eigentlich was völlig Abgefahrenes. Wenn jetzt jemand aber trotzdem so für sich erkennt, naja, aber da ist schon was dran. So ganz abtun kann man das nicht. Es ist was völlig Abgefahrenes. Wenn jemand erkennt, okay, Gott hat vielleicht doch aber ein bisschen recht mit dieser Einschätzung, dass ich oft genug auch nicht Teil der Lösung für die Welt bin, sondern dass ich oft genug auch Teil des Problems in der Welt bin. Dass ich also nicht immer sagen kann, naja, wenn mein Partner mal nicht immer nur an sich selbst denken würde, wäre unsere Beziehung ja geil. Ja. Und dass ich nicht immer nur sagen kann, naja, wenn die Leute in Berlin einfach mal Rücksicht nehmen würden aufeinander, ja, und toleranter und netter werden, dann wäre hier alles gut. Sondern dass ich mir eben eingestehen muss, dass eigentlich in vielen kleinen und größeren Dingen ich eigentlich doch das Gleiche mache, wie die Leute, die ich so beschuldige. Ja, dass also auch meine Egoismen das Problem sind in meiner Beziehung. Und dass meine Stadt auch an mir leidet, an meiner Überheblichkeit und an meiner, ihr seid mir egal, Haltung. Ich finde, sich das mal einzugestehen, ja, dass man auch echt so eine dunkle Seite an sich hat, dass ich auch so ein bisschen Schuld habe am Elend dieser Welt. Ich finde, das ist ganz schön abgefahren, wenn das jemand macht. Denn das heißt natürlich jetzt auch, dass Gott uns zur Verantwortung ziehen könnte. Ja, dass dieser Schuldschein, von dem Paulus hier schreibt, dass der real ist, dass der berechtigt ist. Da gibt es Sachen, die Gott uns vorhalten könnte. Aber dann kommt Jesus auf die Welt. Und Jesus redet nicht von Schuld und Strafe, sondern er redet von Gottes Liebe. Er redet von Gottes Vergebung. Und dann geht Jesus ans Kreuz und er bezahlt diesen Preis für unsere Schuld. Ja, er übernimmt die Verantwortung für das, was wir kaputt gemacht haben. Und das ist jetzt was völlig Abgefahrenes, finde ich. Ja? Weil das heißt, dass Jesus jetzt am Kreuz eine Grundlage legt für eine Beziehung, die wir sonst nirgendwo haben. Er schafft uns mit dem, was er am Kreuz macht, einen Ort, der eigentlich fast zu schön ist, um wahr zu sein. Und zwar ganz einfach deshalb, weil wir jetzt zum ersten Mal im Leben eine Beziehung in unserem Leben haben, die unkaputtbar ist, die sich nicht mehr zerstören lässt. Alles, was wir an dieser Beziehung noch zerstören könnten, ja, alles, was wir an Schuld in dieser Beziehung noch auf uns laden könnten, hat er bereits vergeben am Kreuz. Alles, was wir noch verbocken könnten, alles, was wir ihm noch ins Gesicht werfen könnten, hat er bereits wieder ausgeräumt am Kreuz. Das heißt, Gott wird nie mehr zu uns sagen, ich liebe dich, wenn. Ich liebe dich, wenn du immer brav bist oder ich liebe dich, wenn du ein guter Christ bist, sondern Gott sagt zu uns ab sofort nur noch, ich liebe dich, Punkt. Es gibt kein Wenn und kein Weil mehr. Sie ist bedingungslos. Wir können nichts mehr daran ändern. Ja. Alles, was wir noch daran hätten ändern können, hat er ausgeräumt. Alle unsere Schuld hat er weggenommen. Es gibt keine Bedingungen mehr. Und ich finde, das ist, wie gesagt, was völlig Abgefahrenes. Ja, weil wo gibt es das sonst? Ich finde, alle unsere Beziehungen, die wir sonst so haben in unserem Leben, ob das Freundschaften sind oder Liebesbeziehungen, da ist immer auch Bedingung im Spiel. Wir sagen, ich liebe dich, wenn du mich liebst. Dann liebe ich dich auch. Ja, oder sonst natürlich nicht. Und ich bin mit dir befreundet, wenn du immer ehrlich zu mir bist. Ja, wenn du nicht mehr ehrlich zu mir bist, bin ich auch nicht mehr mit dir befreundet. Das heißt, alle anderen Beziehungen sind so ein fragiles Konstrukt. Sobald wir die Bedingungen nicht mehr einhalten, ist die Nummer vorbei. Und dementsprechend verstecken wir uns auch oft voneinander. Ja, wir zeigen nicht so ganz, was auch die dunklen Seiten in unserem Leben sind, weil wer weiß, was passiert, wenn die Person weiß, wer ich eigentlich wirklich bin. Bei Gott ist das nicht so. Paulus schreibt, er hat den Schuldschein ans Kreuz geheftet. Ja, das heißt, wir können sicher bei ihm sein. Er wird uns nie mehr den Rücken kehren. Er kennt alle unsere dunklen Seiten längst. Und er hat längst die Konsequenzen dafür getragen. Das heißt, wir müssen Gott nichts beweisen. Wir müssen uns seine Liebe nicht verdienen. Die wird uns einfach geschenkt, immer und immer wieder. Und das bringt uns jetzt zum dritten Punkt. Als Christen können wir neue Wurzeln schlagen. Das ist ja quasi so der Ausgangspunkt des ganzen Textes hier. Ja, Paulus fängt hier an in Vers 6 mit der Aussage, ihr habt Christus als euren Herrn angenommen, nun lebt auch in der Gemeinschaft mit ihm, seid in ihm verwurzelt und baut euer Leben auf ihm auf. Ja, und dann führt er eigentlich in den nächsten Folgen nur noch mal aus, was das jetzt genau heißt, dass sie Christus als Herrn haben, also dass sie Christ geworden sind. Genau das, was wir jetzt gerade uns schon ausführlicher angeschaut haben. Das heißt, am Ende hat dieser Text, finde ich, eine sehr, sehr spannende Aussage. Also ich weiß nicht, ob euch das jetzt schon aufgefallen ist, aber die bisherigen Punkte, die wir gerade besprochen haben, sind beides Zustände. Ja, das sind sozusagen Sachen, die an uns passieren. Das sind nicht Sachen, die wir machen können. Das sind nicht Aufgaben, die wir übernehmen können, um dann irgendwie Christ zu werden, sondern das sind Sachen, die wir geschenkt bekommen haben. Gott macht uns lebendig. Gott schenkt uns seine Liebe. Wir können da irgendwie wenig dazu beitragen. Und jetzt kommt aber quasi genau das, was Paulus dazu noch hinzufügen will. Er sagt, ja, genau das stimmt. Ja, was Christsein heißt, ist, ihr wurdet beschenkt mit Gottes Liebe, mit dem, dass ihr lebendig geworden seid. Das Einzige, was ihr jetzt noch machen könnt, ist, nutzt es aus. Ja, nutz es aus, mach's zu deinem. Ja, schlag Wurzeln rein, sagt er dann. Bau dein Leben da drauf. Anders gesagt, hier ist, was es für Paulus heißt, Christ zu sein. Er sagt, was es heißt, ist, sich von Gott beschenken zu lassen. Ständig, immer wieder. Mit Gottes Liebe, mit seiner Nähe, mit seiner Vergebung. Und genau darauf jetzt aber tatsächlich auch sein Leben zu bauen. Ja, sich genau darin zu verwurzeln, sich da einzugraben, da Halt zu finden, da sein Leben immer wieder rauszuziehen. Aus diesem, ich bin von Gott gesehen, mir ist vergeben, ich bin geliebt. Ja, das ist Christsein. Und jedes Mal, wenn ich darüber so nachdenke, denke ich, wie großartig das doch wäre, wenn wir das tatsächlich machen würden. Wie großartig wäre es, wenn wir tatsächlich daraus leben würden. Also was wäre denn möglich, wenn wir das machen würden? Ich finde zum Beispiel eine Sache, die möglich wäre, ist, dass es uns dann nicht mehr aus der Bahn werfen würde, wenn jemand eine andere Meinung hat als ich. Wenn jemand mich vielleicht sogar kritisiert, etwas kritisiert, was ich mache oder denke. Ja, also für viele von uns ist das doch mir inklusive so eine unglaublich empfindliche Sache. Ja, wenn jemand auch nur ein kleines bisschen Kritik an uns äußert, dann fühlen wir uns direkt existenziell bedroht. Ja, jemand mag mich nicht, oh weh, ja, ganz großes Drama. Aber wenn wir jetzt tatsächlich so in Gottes Liebe verwurzelt werden, dann könnten wir damit viel besser umgehen. Weil klar ist die Meinung von anderen Leuten immer noch wichtig, aber sie ist nicht mehr so entscheidend. Ja, ich habe woanders meine Wurzeln, ich bin woanders eingegraben, das haut mich jetzt nicht um. Oder ich finde, eine andere Sache, die möglich wäre, ist, dass so diese Rückschritte in der Karriere, die viele von uns auch immer wieder erleben, wo man schon lange versucht, sich auf eine Position zu bewerben und sie einfach nicht kriegt. Es wäre möglich, dass diese Rückschritte jetzt nicht zum riesengroßen Statement darüber werden, wer ich bin und was ich wert bin. Sondern dann ist meine Karriere halt das, was es ist. Ja, und das ist halt passiert und das ist blöd und ich hätte gerne diesen Job, aber das ist nicht das Ende der Welt, weil meine Identität schon woanders verwurzelt ist. Ja, diese Karrierenummer macht keine Aussage über mich. Paulus sagt hier, Leute, ihr habt diese Nährböden ja, in eurem Leben und diese Nährböden, die geben euch immer ein Wenn. Du bist was wert, wenn du diese Position kriegst. Du bist geliebt, wenn die Leute dich gut finden. Aber bei Gott ist das anders. Es gibt kein Wenn. Ja, du bist gesehen, vergeben, geliebt. Daran kannst du nichts ändern. Das ist ein Geschenk. Das hast du bekommen. Das heißt, leb jetzt doch daraus. Ja, zieh da, schlag da deine Wurzeln. Zieh daraus immer wieder deine Lebensenergie. Und wir werden das uns in den nächsten Wochen noch genauer anschauen, wie das denn aussehen kann. Ja, das ist ja erstmal ein großes Statement. Wir werden da sozusagen mehr reingehen, wie man das genau machen kann. Aber wir kommen jetzt heute erstmal zu dem Ende mit der Feststellung, dass das ja alles großartig klingt. Ja, das sind tolle Gedanken, schöne Konzepte, wunderbar. Es gibt nur ein Problem. Und zwar sind das natürlich alles Glaubensaussagen. Ja, das ist alles so innerlich, das sind alles so Theorien, das geht immer so vom Kopf ins Herz und wieder in den Kopf. Das heißt, so theoretisch ist das vielen von uns vielleicht auch klar und gerade wenn man anfängt zu glauben, ist es klar, ich habe da so eine neue Identität, aus der ich leben kann. Aber gleichzeitig ist es immer nicht so praktisch. Ja, man fragt sich die ganze Zeit, stimmt's jetzt eigentlich oder nicht? Und habe ich es jetzt oder nicht? Und es ist irgendwie nicht so, es ist nicht so greifbar. Und genau dafür haben wir jetzt die Taufe. Ja, weil bei der Taufe wird das jetzt praktisch. Es wird greifbar, es wird erlebt. Julia wird richtig nass gleich. Das heißt, es wird konkret. Ja, Paulus sagt das hier im Text ganz deutlich. Durch die Taufe seid ihr mit Christus begraben und ihr seid auch wieder mit ihm auferstanden. Anders gesagt, durch die Taufe wird jetzt diese ganze Theorie praktisch. Diese alte Identität, die ihr hattet, du bist geliebt, wenn, ja, diese Identität geht jetzt unter Wasser. Und die neue Julia, die neue Identität, du bist geliebt, Punkt, die kommt aus dem Wasser heraus. Das alte Leben geht jetzt symbolisch zu Ende, das Wenn in deinem Leben. Und das du bist geliebt, Punkt, kommt aus dem Wasser wieder heraus und beginnt. Und klar passiert das nicht durch die Taufe. Ja, es passiert nicht in dem Moment, die Taufe allein macht das nicht. Das ist wie wenn ich mir einen Ehering anstecken würde und sagen würde, ich bin jetzt verheiratet. Aber wie so ein Ehering ist halt auch die Taufe so eine ganz tolle Erinnerung und so ein greifbares Ding, das dich immer wieder an diese Realität erinnern kann. Du hast diese Identität tatsächlich bekommen. Du bist Gottes geliebtes Kind, egal ob sich das immer gerade so anfühlt oder nicht. Das heißt, ich glaube, verschiedene Leute sagen heute verschiedene Dinge zueinander. Ich glaube, Gott sagt zu Julia heute Abend, du hast dir das nicht eingebildet. Ja, das ist kein Hirngespinst, kein fehlgeleitetes Bauchgefühl, sondern ich habe dich zu neuem Leben erweckt. Deine Schuld ist genommen. Das ist, wer du bist. Von Gott gesehen, geliebt, angenommen. Daran kannst du dich festhalten. Ich glaube, Julia sagt mit der Taufe zu Gott und zu uns allen, das ist auch tatsächlich passiert. Ja, ich kann das bestätigen. Es ist irgendwie was in meinem Leben passiert. Das bringt sie mit der Taufe zu Ausdruck. Genau das, was wir gerade besprochen haben. Und wir alle, ich würde sagen, wir sagen auch was. Wir sagen mit dieser Taufe, Julia ist nicht allein, ja, sondern wir wollen sie gemeinsam begleiten auf diesem Weg. Wir brauchen sie und sie braucht uns, damit wir uns immer wieder daran erinnern können, das ist unsere neue Identität. Lass uns aus Gottes Liebe raus leben und Leben gestalten. Und dazu sind wir heute auch alle hier und feiern jetzt gleich Taufe zusammen. Amen.